Deutschlandfunk Kultur heute.
Eine neue Dauerausstellung über den Philosophen Immanuel Kant. Die gibt es ab morgen im Ostpreußischen Landesmuseum Lüneburg. Wir hören, wie sie da hinkommt. Die Whitney Biennale in New York interessiert uns und sozialdokumentarische Fotografie von Edith Tudor Hart in Berlin zu sehen. Und zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Am Anfang unserer Sendung steht allerdings ein Ende. Eine siebenköpfige Jury hatte in einem Auswahlprozess aus mehreren hundert Einreichungen 118 Buchhandlungen für ehrenwert erklärt, den Deutschen Buchhandlungspreis zu erhalten. Darunter sind vom Zuwendungsgeber, nämlich von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, drei gestrichen worden, weil gegen sie verfassungsrechtlich relevante Informationen bestehen sollen. Die Jury distanzierte sich von dem Vorgehen. Heute Mittag nun wurde die geplante Preisverleihung abgesagt. Sie sollte am 19. März erstmals im Rahmen der Leipziger Buchmesse stattfinden. Ein Sprecher teilte mit:
Nun droht aber die Debatte um die Nichtberücksichtigung von drei Juryvorschlägen, den eigentlichen Sinn der Veranstaltung, nämlich die Auszeichnung und Ehrung unabhängiger Buchhandlungen, zunehmend zu überlagern. Eine angemessene Würdigung der Preisträgerinnen und Preisträger scheint in einem solchen Kontext kaum noch möglich. Daher sagen wir die diesjährige Veranstaltung zum Buchhandlungspreis am 19. März 2026 ab.
Zu dieser Absage hat sich der Literaturchef der Wochenzeitung Die Zeit, Joma Mangold, heute Mittag im Deutschlandfunk Kultur geäußert.
Das ist eine Form der Ausgrenzung, gegen die man sich nicht wehren kann, die eines Rechtsstaats nicht würdig ist. Die davon betroffenen Buchhandlungen haben vorher überhaupt nicht gewusst, dass sie im Fadenkreuz des Verfassungsschutzes stehen, erfahren es auf diesem Wege, können aber keinen Rechtsweg einschlagen. Ich bin tatsächlich sprachlos, wenn ich diesen Vorgang sehe. Und dass den der Kulturstaatsminister einbaut in diesen Buchhandelspreis, das finde ich ganz fatal, ganz fatal. Und er hat es verdient, darüber zu stolpern und jetzt so blamabel den ganzen Preis absagen zu müssen.
Zu dieser Absage hören Sie Anmerkungen von unserem Kulturkorrespondenten Wladimir Balzer.
Vielleicht sollte man gleich mit einer Klärung beginnen. Der Deutsche Buchhandlungspreis, den es seit einigen Jahren gibt und mit dem jährlich über 100 Indie-Buchhandlungen hierzulande ausgezeichnet werden, bleibt. Es bleibt bei der staatlichen Förderung für die unabhängige deutsche Buchhandelskultur. Es bleibt beim Preisgeld von jeweils mehreren tausend Euro, die Läden für ihre buchhändlerischen Aktivitäten ausgeben dürfen, was sehr weit gefasst ist. Die ausgezeichneten Buchhandlungen bekommen also den Preis, nur eben ohne feierliche Verleihung. Die wäre auf der Leipziger Buchmesse sowieso nicht ohne Proteste abgelaufen. Für den angeschlagenen Kulturstaatsminister wäre es unter diesen Umständen ein Termin gewesen, der unschöne Bilder produziert hätte. Denn fast die gesamte Branche ist gegen ihn. Dafür hat er selbst den Anstoß gegeben, weil er drei linke Buchhandlungen von eben diesem Preis ausgeschlossen hatte. Und zwar wohlgemerkt nicht, weil er etwas verbietet, was er gar nicht kann, oder weil er etwas zensiert, was er auch nicht kann, sondern weil er Erkenntnisse einer Behörde in politisches Handeln umsetzt und staatliche Fördergelder zurückhält. Diese Behörde, der Verfassungsschutz, ist auf Bundesebene zuständig für den Schutz jenes allseits beliebten Grundgesetzes, das von Verfassungsfeinden gelegentlich in Frage gestellt und teilweise aktiv bekämpft wird. Diese Behörde ist aber keine Polizei, es ist ein Nachrichtendienst. Er muss wenig über seine konkreten Aktivitäten offenlegen. Und da sind wir bei einem entscheidenden Punkt. Es ist einfach nicht klar, welche Erkenntnisse der Verfassungsschutz über die drei linken Buchhandlungen hat. Sind es friedliche Buchläden oder Zentren verfassungsfeindlicher Bestrebungen? Solange die Öffentlichkeit das nicht weiß, ist eine Debatte darüber schwierig. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass diese seit Jahren in ihren Städten etablierten und beliebten Buchhandlungen etwas gegen das Grundgesetz unternehmen und auch der Vorgang der Überprüfung selbst äußerst umstritten ist, wenn der Verfassungsschutz Erkenntnisse hat, dann hat er sie. Die Frage ist, was macht die Politik damit? Und kann sie ihre Entscheidung überzeugend rechtfertigen? Kulturstaatsminister Wolfram Weimer musste nicht gegen diese drei linken Buchhandlungen in Berlin, Göttingen und Bremen entscheiden. Er hätte ihnen den Preis dennoch zuerkennen können. Er hat also entweder gegen sie entschieden, weil sie ihm politisch nicht passen und er ein Zeichen setzen wollte, oder aber die Nachrichtendiensterkenntnisse sind so gravierend, dass er handeln musste. Man kann für Wolfram Weimer nur hoffen, dass er belastbare Gründe für seine Entscheidung hat. Falls nicht, muss er sich fragen lassen, ob er genug Sinn für die Branche zeigt, die er doch fördern soll. Denn die Debatte über den Buchpreis trifft ihn empfindlich. Seit Beginn seiner Amtszeit, nicht nur seit der Berlinale-Debatte, zeigt er immer wieder, dass er in die Kultur hineinregieren will. Auch in die Kulturwirtschaft, wie im Fall der Buchläden. Die Kultur ist aber nicht irgendein politisches Handlungsfeld. Hier werden auch radikale Gedanken formuliert und durchgespielt. Diese Kunst- und Meinungsfreiheit ist auch Bestandteil des zu schützenden Grundgesetzes. Solange nichts Strafbares vorliegt, sollte man als oberster Bundeskulturpolitiker sehr vorsichtig sein mit Eingriffen in diesem Bereich. Falls aber der Deutsche Inlandsnachrichtendienst tatsächlich Erkenntnisse haben sollte, die die Aberkennung des Buchhandlungspreises rechtfertigen, dann wäre Weimar nur konsequent gewesen. Genau diese Erkenntnisse fehlen uns aber.
Anmerkungen von Wladimir Balzer zur Absage der öffentlichen Preisverleihung des Buchhandlungspreises. Der Berliner Freiraum für Fotografie, der zeigt erstmals eine Retrospektive der österreichisch-britischen Exilfotografin Edith Tudor Hart. Und die wurde 1908 als Edith Schuschitzky geboren und zwischen 1930 und 1945 zu einer wichtigen Vertreterin der sozialdokumentarischen Schwarz-Weiß-Fotografie. Sie zeigt mittellose Familien, ungewaschene Arbeiterkinder. Armut und Arbeit sind bestimmende Themen in ihrem Werk. Wiener Hinterhöfe, Proteste gegen den Faschismus, Fabrikarbeiter, Fischer, Frauenbewegung der Nachkriegszeit. Ihr fotografisches Interesse ist umfangreich und galt vornehmlich dem Benachteiligten. Aber sie nahm auch früh Kontakt zu Geheimdiensten auf. Das ist recht ungewöhnlich. Mein Kollege Jörg Taschmann hat sich in Berlin die Ausstellung Crossing Lines angeschaut. Jörg, was beherrscht Ihre frühen Wiener Fotos von Edith Judith Hart?
Ja, also sie ist natürlich, das muss man einfach dazu sagen, in ihren ersten Fotos wird sie noch immer unter ihrem, wie man damals immer so schon altmodisch gesagt hat, Mädchennamen geführt, also Edith Schuschitzky. Sie hat erst später geheiratet und dann diesen britischen Namen angenommen, dazu kommen wir vielleicht nochmal später. Aber sie hat, wie ja schon ein bisschen in der Anmoderation anklang, eben Armutssiedlungen fotografiert. Da sieht man beispielsweise einen Mann, der mit seinen Kindern auf einer Brücke steht und bettelt, aber auch Arbeitslose, die auf die Straße gehen, die sich wehren. Es gibt auch viele Fotos politischer Demonstrationen am 1. Mai. Aber daneben gibt es dann auch eher fröhliche Bilder, zum Beispiel von Menschen, die sich an den Naturbadeplätzen der Lobau in Wiener holen. Da hat sie eine richtige Fotoreportage draus gemacht. Die ist in einer sozialdemokratischen Zeitschrift erschienen, der Kuckuck. Und das hat sie dann Wildbaden in der Lobau genannt. Und das strahlt auch so eine gewisse Freude aus.
Ich bin geständig, ich habe Ihren Namen das erste Mal gehört, aber dafür haben wir sehr, was ist sie für eine, wo kommt sie her, was für einen Hintergrund hat sie, was für eine Familie kommt sie?
Ja, sie ist 1908 geboren im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten, stammte aus einer säkularen jüdischen Familie und sie selbst hat sich nie mit dem Judentum identifiziert. Das hat für sie nie eine Rolle gespielt und das ist nicht untypisch für sehr assimilierte, gebildete Juden in Österreich oder Deutschland. Vor allem dann nicht, wenn man eben politisch den Kommunisten oder den Sozialisten sehr nahe stand. Und in diesem Arbeiterbezirk Favoriten haben ihre Eltern in der Favoritenstraße 57 die erste sozialistische Buchhandlung Wiens geführt. Da gab es neben Arbeiterliteratur und linken Autoren aber auch Bücher von Feministinnen und Aufklärungswerke zur sexuellen Emanzipation. Und dann um 1930 hat sie eben, wie gesagt, angefangen zu fotografieren. Sie hatte vorher im Bauhaus in Dessau Fotografie studiert und war so in ihrem Werk von zwei großen Strömungen beeinflusst. Einmal der Arbeiterfotografie, aber auch ein wenig der Avantgarde. Und das findet man vor allen Dingen, diese Avantgarde-Bilder findet man vor allen Dingen dann in ihrer britischen Phase.
Die Fotos sind sehr gut gemacht. War sie schon früh professionell tätig in Wien?
Sie hat schon als sehr junge Frau, also mit Ende 20, in diesen sozialdemokratischen Zeitschriften Der Kuckuck veröffentlicht, dann in einem liberalen Monatsmagazin Die Bühne und stand eben dieser Tradition der Arbeiterfotografie, die teilweise eben auch aus Russland, aus der Sowjetunion kam, sehr, sehr nahe. Und sie war eben politisch sehr, sehr engagiert. Sie hatte ihren späteren Ehemann Alexander Tudor Hart in Wien kennengelernt, einen Arzt, und ist dann auch nach England gefahren, hat dort auch Fotos gemacht, hat da eben etwas gemacht, was es damals in Großbritannien überhaupt nicht gab, nämlich Arbeiter fotografiert, Ärmere fotografiert und ist ausgewiesen worden aus Großbritannien, weil sie Kommunisten nahestand und dann sie selber ins Fadenkreuz sozusagen der Politik geraten, weil sie eben ausgewiesen wurde aus Österreich, nachdem sie ihren Mann geheiratet hatte. Sie war vorher verhaftet worden als Kommunistin.
Ja, sie stand den Kommunisten nicht nur nahe, soweit ich gehört und gelesen habe, hat sie mit sowjetischen Agenten zusammengearbeitet.
Das hat sie. Sie ist vor allen Dingen berüchtigt oder berühmt geworden, weil sie diesen Cambridge Five sozusagen, den Topspion Kim Philby damals zusammengebracht hat mit einem KGB-Agenten, den sie noch aus Wien kannte. Und das führte eben auch dazu, dass sie Angst hatte aufzufliegen und 1951 hat sie dann ihre Negative verbrannt und deswegen ist sie auch lange in Vergessenheit geraten, weil sie dann nicht mehr Fotografin war. Sie ist 1973 gestorben, in den letzten 20 Jahren hat sie ein Antiquitätengeschäft eben geführt. Man muss sie sich jetzt aber nicht als so eine Topspionin vorstellen, die dann immer abends geheime Berichte geschrieben hat, aber sie war schon Generation sehr involviert in den Kommunismus und hat auch an den Kommunismus geglaubt. Das macht eben, das ist auch ein Teil ihrer Biografie.
Ich entnehme Ihren Worten unschwer, da ist eine Entdeckung zu machen.
Auf jeden Fall. Diese Bilder lohnen sich. Ich will nur ein Bild noch schnell beschreiben. Man sieht ein Mädchen in England, die steht vor so einem Schaufenster und das ist ein Bäckerladen. Und man sieht dem Mädchen an, was so ein bisschen löchrige Kleidung trägt, dass sie sich das, was da im Schaufenster steht, nicht leisten kann. Das ist ein ebenso schönes wie auch ein trauriges Bild. Aber das war eben damals neu, solche Bilder zu machen.
Sehnsucht nach einer anderen, einer besseren Welt. Die sozialdokumentarischen Fotografien der Fotografin Edith Tudor Hart zu sehen in Berlin im Freiraum für Fotografie. Jörg Taschmann war das. Im ehemaligen Meatpacking District, womit wir bei der Arbeiterkultur bleiben, am Hudson River, das ist heute ein ziemlich hippes und sehr teures Viertel, da liegt das Whitney Museum of American Art in New York. Dort findet die Biennale, die wichtigste Gruppenausstellung neuer zeitgenössischer amerikanischer Kunst, statt. Und da wird natürlich nach Reaktionen auf die Weltlage gesucht. Die letzte Ausgabe vor 2 Jahren wurde von Kritikern als zu harmlos, zu leise wahrgenommen, sprich zu unpolitisch. Diese Kritik richtete sich allerdings mehr an die Macher als an die Künstler. Über Stimmungen und Atmosphären dieses Jahr berichtet Andreas Roberts.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Museums prangt der riesige grüne Kopf eines jungen Mädchens, der direkt aus einer Graphic Novel stammen könnte. Mit weit aufgerissenen Augen und einem breiten Grinsen zwischen Panik und Faszination. I saw the future and it smiled back. Ich habe die Zukunft gesehen und sie hat zurückgelächelt, nennt Taina Cruz ihre Arbeit, von denen einige auf der Biennale zu sehen sind. Die junge Malerin ist mit 28 die jüngste der eingeladenen Künstlerinnen und Kollektive. Kurator Drew Sawyer.
Wir wussten sofort, dass sie perfekt für die Plakatwand sein würde. Diese junge Frau, die grinst, was sowohl süß als auch gruselig ist. Das ist so etwas wie ein roter Faden der Show. Diese Balance zwischen Süße, Niedlichkeit und etwas, das unheimlich ist.
Zum Beispiel Kultus 2023. Ein dunkelroter Neonraum, als betrete man die Höllenfantasie eines Computerspiels. Auf schwarzen Glastafeln hängen Beschwörungstexte für Silicon Valley-Gottheiten, die sich durch Suchalgorithmen, Extraktionen, automatischen Entscheidungsprozessen und der Suche nach dem ewigen Leben manifestieren. In der Mitte des Raumes ein vierseitiger Bildschirm, auf dem der Avatar eines, wie Zack Blas es nennt, Heretikers diese Götter herausfordert. Der in Kanada lebende Autor und Künstler konfrontiert den religiösen Unterbau der Hightech Bros. 56 KünstlerInnen und Kollektive hat die Biennale zu ihrer 82. Ausgabe eingeladen. Eine der wichtigsten Fragen für die Auswahl sei die Frage nach Nationalität gewesen, erklärt Kurator Drew Sawyer. Was ist der American Artist?
One thing that's not typical about the artists that we included is that we invited many artists from countries.
Eine Besonderheit ist, dass wir viele Künstler aus Ländern eingeladen haben, die unter US-Besatzung standen oder aus Ländern, in denen die USA militärisch interveniert haben.
So we actually have artists who have never lived in the US, but you know, are touched by American Empire.
Künstler wie der in Berlin lebende Aziz Hazara aus Afghanistan, der in seinem Projekt Coming Home mehrere Tonnen Müll von einer ehemaligen US-Luftwaffenbasis in Afghanistan in die Vereinigten Staaten zurücktransportiert. Durch die Umkehrung der Lieferketten des Krieges zwingt das Werk zu einer Begegnung mit den Trümmern und Abfällen, die Jahrzehnte militärischer Besatzung hinterlassen haben. Es gibt ungeheuer viel zu sehen und zu erleben auf dieser Biennale und das Konzept ist offen genug, um viel zuzulassen. Filigrane Glasskulpturen neben hängenden, seltsamen Puppen, Altäre, die an verstorbene Freunde erinnern, ein minimalistischer Hundespielplatz neben einem sanften Raum, der an das Aussterben einer Heuschreckenart erinnert und intensiv nach Vanille riecht. Unter den vielen interessanten Videoräumen ist die Installation Until We Become Fire and Fire Us der palästinensischen Künstler Basel Abbas und Ruan Aburamu besonders eindrücklich. Auf verschiedenen Leinwänden dokumentieren sie ihre Suche nach etwa 500 verschwundenen palästinensischen Dörfern im heutigen Israel. In vielen Fällen ist der einzige Beweis ihrer Existenz eine einheimische, extrem resistente Kaktusart. Eine Pflanze wird zum Symbol einer ganzen Generation.
Does that much change in 2 years from 2024 to 2026? I mean, yes and no, right? I mean,
es fühlt sich an, als hätte sich die Welt in mancher Hinsicht stark verändert. Aber ich glaube nicht, dass Künstler ihre Art zu arbeiten drastisch verändert haben. Wir mussten eine andere Perspektive finden, um darüber nachzudenken, was derzeit in der amerikanischen Kunst im Allgemeinen geschieht.
Broadly American art.
Die Kuratoren haben absichtlich versucht, keine Themen zu setzen, sondern dissonante Atmosphären zu schaffen. Mit ihrer Auswahl ist es ihnen gelungen, eine engagiertere und vielfältigere Biennale zu organisieren als vor 2 Jahren.
Andreas Roberts über die Whitney Biennale in New York. Im Zuge der neuen Ostpolitik Willy Brandts in den 1970er Jahren, da kam es auch auf Drängen von namhaften Schriftstellern und Publizisten zu späteren Museumsgründungen, die an das Schicksal der Vertriebenen erinnerten. Unter ihnen das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg. Jüngster Entwicklungsschritt ist die Eröffnung einer neuen Dauerausstellung zum Philosophen Immanuel Kant in einem Neubau am Ostpreußischen Landesmuseum. Denn der Philosoph bekam 1770 seine ersehnte Professur für Logik und Metaphysik an der Universität in Königsberg. Dann schwieg er erstmal 10 Jahre lang und dann haute er so ein richtig großes Werk raus. 1781 die Kritik der reinen Vernunft und untersuchte das Vernunftvermögen der Menschen, fragte, was können wir eigentlich durch Vernunft ganz erfahrungsunabhängig erkennen. Er revolutionierte das Denken. Den Leiter des Museums, Joachim Mehnert, habe ich gefragt, morgen ist Ihr Haus geschlossen, eine Festwoche für Kant kündigen Sie an. Der kam bekanntlich aus Königsberg nicht raus. Nach Lüneburg ist er, glaube ich, nicht reingekommen. Wie kommt er dann zu Ihnen oder Sie zu ihm?
Also Königsberg hat er schon verlassen. Er war mehrere Jahre Hauslehrer in der ostpreußischen Provinz. Aber richtig, das Ostpreußen, was damals noch gar nicht so hieß, hat er tatsächlich nie verlassen. Der einzige Ort, der sich sozusagen hierzulande mit Kant verbinden ließe, ist eben das Ostpreußische Landesmuseum. Wir haben den gesetzlichen Auftrag der Bundesregierung, ein möglichst vollständiges Bild von Ostpreußen zu zeichnen. Und Kant ist sicherlich einer der wichtigsten und bekanntesten Persönlichkeiten aus dieser Region. Wir haben auch das große Glück, die größte Sammlung zu Immanuel Kant vorweisen zu können. Von den wenigen erhaltenen Exponaten, die original mit ihm zu tun haben, sind 80% bei uns. Wir haben natürlich auch alles drumherum um den Wirkungsort von Kant, also Königsberg, als damals preußische Metropole abzubilden. Und so gesehen sind wir der richtige Standort.
Ich wollte mit der Frage auf was hinaus, nämlich, dass Sie nicht nur naturkundlich, regionalkundliches Museum sind, also Wild, Wald, Pferde, Bernstein oder auch über Lovis Corinth oder Käthe Kollwitz informieren, sondern Sie greifen bei Ihrer neuen Ausstellung ab morgen auch auf eine größere Sammlung zurück, von der ich ehrlich gesagt nicht wusste. Was ist das? Wo kommt die her?
Also die Sammlung, die Sie jetzt erwähnen, sind die Bestände des Museums Stadt Königsberg, das bis 2016 in Duisburg gewirkt hat, dann schließen musste. Das war ein ehrenamtlich geführtes Museum, aber der Museumsleiter selber, eben auch ein Königsberger, hat sich über 40 Jahre hinweg intensiv mit dem Aufbau einer Kant-Sammlung beschäftigt. Und gemeinsam mit den Beständen, die wir hier auch schon vor Ort hatten, ist dann eben diese weltweit größte Sammlung zu Immanuel Kant entstanden. Und wir versuchen immer schon auch, natürlich im Sinne eines immateriellen Kulturerbes, die Wirkungskraft, die Impulse, die kulturhistorischen und geistigen Impulse aus dieser Region auch aufzugreifen.
Wie wird Kant in Ihrer neuen Dauerausstellung gewürdigt? Durch welche Exponate?
Die Frage haben wir uns lange gestellt und tatsächlich gibt es auch kaum ein Vorbild. Es gibt viele Museen oder Ausstellungen, die sich mit Philosophen beschäftigen und Denkern, aber eben kaum konkret mit deren eigentlichen Ideen. 20% sind das Leben Immanuel Kants, das hatten wir auch schon 2024 zum Jubiläum seines 300. Geburtstages ausgestellt. Das ist relativ einfach, da stellt man Objekte aus seinem Leben aus, seine Uhr, seinen Spazierstock, seine Haare, seine Totenmaske. Aber schwieriger ist tatsächlich, die Philosophie auszustellen. Und wir haben uns erstmal gefragt, welche Themen heute relevant sein können. Wir sind dann auf die Grenzen der Erkenntnis gestoßen, auf die Belastbarkeit von Wissen, Fake News, Diskussion, was Wissenschaft leisten kann, über Moral, was soll ich tun? Und natürlich vor allem eben auch Politik, also Stichwort Friedenskonzeption, Grundrechte, Weltbürgerrechte, UNO-Vordenker. Das tun wir durch Inszenierungen, durch Mitmachstationen, durch teilweise rätselhafte Dinge, die den Besucher erstmal hineinziehen in eine bestimmte Fragestellung, die mich im Alltag vielleicht gar nicht so beschäftigt und wo wir dann eben eine Konzeption von Kant vermitteln, zeigen auch, wie war es vorher und letztendlich, wie denken wir heute über diese Konzeption und hat sie eine Auswirkung auf unsere Gegenwart.
Ist auch das ein oder andere kritische Wort gefallen im Rahmen eines DFG-Forschungsprojekts, zum Beispiel auch, dass wir auf das ein oder andere, also Stichwort zeittypischen Rassismus, Kants und solche Dinge jetzt auch mal gucken, nicht anklagend, aber eben auch nicht verschweigend. Taucht das bei Ihnen auf?
Selbstverständlich. Also mit dem DFG-Projekt in Jena von Frau Professor Esser haben wir intensiv zusammengearbeitet. Wir führen das zusammen. Also wir stellen tatsächlich Kant eben als einen Vorbereiter des Völkerrechts vor, der Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz. Wenn ich zwei Schritte weitergehe, lande ich tatsächlich dann mit genau diesen Herausforderungen, dass Kant sich erst sehr spät zum Kolonialismus insgesamt geäußert hat, zur atlantischen Sklavenhandel fast gar nicht, dass er stark profitiert hat von Aktien im Zuckerhandel, obwohl er genau wusste, wie menschenvernichtend die Plantagen in der Karibik damals gewesen sind. Auch sein Frauenbild, sein Antisemitismus, der im Kontrast steht wiederum zu seiner Freundschaft zu Mendelssohn und anderen, Herz etwa, ein Kant-Schüler, den er sehr, sehr schätzte. Wir werfen diese Fragen auf und zeigen ihm auch, dass es Stand der Forschungsdebatte ist, inwieweit solche, Sie haben das jetzt zeitgenössischen Vorurteile, auch vielleicht seine gesamte philosophische Konzeption vergiftet haben könnte. Das wird ja in der Fachwelt intensiv diskutiert und diese Debatten werden unseren Besuchern eben auch vorgestellt.
Sagt Joachim Mähnert zur neuen Kant-Ausstellung im Ostpreußischen Landesmuseum im neuen Anbau in Lüneburg. Britische Autorinnen und Autoren protestieren gegen die Nutzung ihrer Werke durch KI-Unternehmen und mehr darüber weiß Anne Seidel in den Kulturmeldungen.
Ja, solche Proteste gibt es auch in vielen anderen Ländern. Die britischen Autoren haben sich für ihren Protest jetzt aber was Besonderes überlegt. Sie protestieren mit einem leeren Buch. Das berichtet heute unter anderem der britische Guardian. Von außen sieht dieses Protestbuch erstmal aus wie ein ganz normales Taschenbuch. Schlägt man es aber auf, findet man darin keine Geschichte, sondern nur eine Liste mit den Namen der protestierenden Autorinnen und Autoren. Ungefähr 10.000 sind das, darunter zum Beispiel auch Literatur-Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro. Das Buch sollte heute auf der Londoner Buchmesse verteilt werden. Die Aktion richtet sich zum einen gegen Tech-Unternehmen, die urheberrechtlich geschützte Texte nutzen, um damit ihre KI-Systeme zu trainieren. Der Protest richtet sich aber auch gegen die britische Regierung, die das Urheberrecht überarbeiten will, zugunsten der KI-Unternehmen. Er zählte zu den bekanntesten Schriftstellern Lateinamerikas, der peruanische Autor Alfredo Bryce Echenique, der jetzt im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Sein wohl bekanntester Roman, Eine Welt für Julius, erschien 1970, wurde in mehrere Sprachen übersetzt und gilt in Lateinamerika heute als Klassiker. Alfredo Bryce Echenique lebte viele Jahre in Europa. Er unterrichtete zum Beispiel an Universitäten in Frankreich und arbeitete auch als Journalist. Ende der 90er Jahre kehrte er nach Peru zurück. Insgesamt veröffentlichte Alfredo Bryce Echenique um die 20 Bücher, darunter Romane und Erzählungen, aber auch autobiografische Texte und Artikel. Der internationale Freiwilligendienst Kulturweit wird im kommenden Jahr eingestellt. Über Kritik an dieser Entscheidung haben wir gestern hier in der Sendung schon berichtet. Heute hat sich nun auch der Deutsche Kulturrat dazu geäußert. Dass das Programm beendet werden soll, sei nicht zu verstehen, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Gerade in Zeiten, in denen nationalistische Ideen weltweit zunehmen und in denen die Gefahr eines weltweiten Krieges wieder näher rückt, sei die Begegnung junger Menschen unterschiedlicher Herkunft von zentraler Bedeutung. Seit 2009 haben über 6.000 junge Menschen am Kulturweit-Programm teilgenommen und als Freiwillige in Kulturorganisationen im Ausland gearbeitet. 5 Millionen Euro hat das Programm pro Jahr gekostet. Finanziert wurde das aus dem Etat des Außenministeriums. Dass die Förderung jetzt eingestellt wird, begründet das Auswärtige Amt mit der angespannten Haushaltslage.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anne Seidel am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühler dankt für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Information am Abend. Zwei Themen dort. Außenminister Wadephul besucht Israel und ist mit einem baldigen Ende des Irankriegs zu rechnen? Ihnen nein. Guten Abend.